Kommen jetzt zum zweiten Vortrag. Das Schicksal deutscher Akademiker während der Nachkriegsjahre in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Kurt Reinschke. Herzlich willkommen. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Herr Reinschke ist von Haus aus Mathematiker und Elektrotechniker, hat in beiden Fächern promoviert und habilitierte sich dann hier an der TU. Er war in der Industrie tätig, dann ab 1978 bei der Akademie der Wissenschaften und nebenamtlich als Hochschullehrer in Dresden, Chemnitz, Ilmenau und Cottbus. 1992 wurde er Professor für Regelungs- und Steuerungstheorie an der TU Dresden. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen und Monographien über physikalische Netzwerke und Zuverlässigkeit von Systemen und Regelungstheorie, also aus diesem Feld. Sein hochschulpolitisches Engagement, was ja jetzt interessanter ist, er war von 1991 bis 1993 Mitglied der Sächsischen Hochschulkommission zur Erneuerung des Hochschulwesens im Freistaat Sachsen und ist seit 1990 im Bund Freiheit der Wissenschaft tätig, deren derzeitiger Vorsitzender er ist. Wir haben uns jetzt folgendermaßen überlegt, er wird jetzt 45 Minuten referieren und Herr Knobloch wird danach seinen Beitrag direkt anschließen und wir würden beide Beiträge dann gemeinsam diskutieren. Herr Professor Reinschke, ich bitte Sie um Ihr Wort. Bitte schön.
Vielen Dank für die freundlichen Worte der Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich unmittelbar anknüpfen an das, was uns Professor Heidemann zu Wolfgang Natonik gesagt hat. Er wurde in der Nacht zum 12. November beim Betreten seines Wohnhauses gekidnappt und war seitdem verschwunden. Wir haben gehört, Anfragen der Angehörigen, des Studentenrates, des Rektors, bei den Deutschen, bei den Besatzungsmächten blieben monatelang ergebnislos. Und dann erschien schließlich, auch das war gesagt, in der täglichen Rundschau, also der Frontzeitung für die deutsche Bevölkerung, wie sie damals hieß, im Februar eine erste Notiz. Und die wurde nun in dem Studentenrat, der nun SED-dominiert war, wie folgt kommentiert. Der neue Vorsitzende Meissner erklärt: Wir leben in einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Natonik wurde verhaftet, weil er Spionage betrieben hat. Er war also ein Antidemokrat, denn demokratische Studenten betreiben keine Spionage und werden auch nicht verhaftet. Dass er als Spion entlarvt wurde, geht aus einem Artikel vom 24. Februar 1949 in der täglichen Rundschau hervor. Zweifelt man den Inhalt der täglichen Rundschau an, so zweifelt man die Wahrheitsliebe von Mitgliedern der Besatzungsmacht an. Der drohende Unterton ist unüberhörbar. Wer also die Rechtmäßigkeit der Worte und Taten der neuen Machthaber anzweifelt, wird als Feind entlarvt, hat mit Verhaftung und unabsehbaren Folgen zu rechnen. Und das hatten die Deutschen in der SBZ der ersten Nachkriegsjahre natürlich rasch verinnerlicht. Und sie stellten ihr Reden und Handeln darauf ein. Man sprach nicht offen darüber, dass Verwandte, Mitschüler, Arbeitskollegen abgeholt wurden und verschwanden. Und es zeugte vielmehr von Mut und gegenseitigem Vertrauen, wenn diese Mauer des Beschweigens gelegentlich dennoch überwunden wurde. Mir erzählte Dr. Karl-Heinz Blaschke Mitte der 1960er Jahre von seinem Leipziger Kommilitonen Natonik. Selbstverständlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Denn Blaschke und mir war natürlich klar, ein DDR-Bürger darf das so etwas nicht wissen. Bis 1990 glaubte ich, dass Natonik tot sei. Als ich vom Gegenteil erfuhr, habe ich ihn und seine Frau Christa 1991 in Göttingen besucht. Der Bericht Natoniks darüber, wie im Westen Deutschlands auf die Geschichten, der im Osten unschuldig bestraft wurde, reagiert wurde, bewegt mich bis heute. 1961 hatten die ehemaligen NKWD-Verurteilten Kurt Pförtner und Wolfgang Natonek ein Buch zusammengestellt. Ihr aber steht im Licht eine Dokumentation aus sowjetischem und sowjetzonalem Gewahrsam. Eine Sammlung von Gedichten, die in den Lagern geschrieben und auf geheimnisvolle Weise herausgeschmuggelt waren. Aber seinerzeit, im Jahr des Mauerbaus in Berlin, hatten die Autoren die allergrößten Schwierigkeiten, ein Verleger der Bundesrepublik Deutschland für diese Dokumentation zu finden. Und ein zweiter Sache hat er mir erzählt. 1985 starb in Göttingen der Gerichtsmediziner Professor Dr. Med. Dr. Phil Friedrich Timm, dem Natonek in der Strafvollzugsanstalt Torgau begegnet war. Keine überregionale Tagungszeit war bereit, einen von Natonek verfassten Nachruf auf diesen Professor zu drucken, wo auf Timms Lagerhaft eingegangen wurde und auf deren Grund, nämlich Timms medizinisches Gutachten über die Massengräber bei Katyn, wo 1940 etwa 21.000 polnische Offiziere, Intellektuelle und Geistliche von den Sowjets ermordet worden waren. Fazit: Der BRD-Bürger wollte es nicht wissen. Ich denke aber, dass der Wert der Demokratie als Staatsform so wichtig ist und dass man umso mehr ihn schätzen lernt, wenn man ihn mit der Erziehungs- und Gesinnungsdiktatur vergleicht. Eine solche wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands errichtet. Und mir wurde nun aufgegeben, über das Schicksal deutscher Akademiker während der Nachkriegsjahre in der SPZ DDR zu sprechen. Deutsche Akademiker in der SPZ DDR, das sind ca. 4% der damaligen erwachsenen Bevölkerung, also etwa 500.000 erwachsene Deutsche. Und mein Vortrag will nun die Gesamtheit dieser Gruppe in den Blick nehmen, beschränkt sich aber auf die ersten Nachkriegsjahre, also 45 bis 53. Ich versuche zu erläutern, dass ich die zeitcharakteristischen Geschehnisse im Bildungsbereich aus dem Bestreben der Machthaber erklären lassen, im sowjetischen besetzten Teil Deutschlands ein Sowjetdeutschland als Teil des Sowjetimperiums einzurichten. Mein Vortrag habe ich in drei Abschnitte gegliedert. Erstens, relativ kurz, Einzelschicksale von Professoren und Studenten. Zweitens, die sukzessive Übernahme des sowjetischen Bildungssystems, zunächst der strukturelle Rahmen. Und drittens, die sukzessive Übernahme des sowjetischen Bildungssystems, die inhaltliche Beeinflussung durch das Aufpfropfen der Sowjetwissenschaft in Forschung und Lehre. Punkt 1. Einzelschicksale von Professoren und Studenten. Bekannt sind heute einige wenige Hochschulangehörige, die ihr Leben lassen mussten und die auch seit einigen Jahren an ihren Wirkungsstätten ehrend erinnert wird. Professor Ernst Lohmeier in Greifswald, die Studenten Arno Esch in Rostock oder Herbert Belter in Leipzig und andere. Der Verband ehemaliger Rostocker Studenten, FERS, Verband ehemaliger Rostocker Studenten, bemühte sich schon 1962, die Namen und Schicksale der von 45 bis 42 verhafteten und verschleppten Professoren und Studenten öffentlich zu machen und berücksichtigte alle 6 Universitäten auf dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone und die TH Dresden. Es ist ihnen damals gelungen, insgesamt 1078 abgeholte Akademiker namentlich zu erfassen. Weil aber die Machthaber alle Informationen über ihre Verbrechen strengstens geheim hielten, konnte diese Dokumentation im Jahre 62 weder vollständig sein, noch in allen Details richtig. Auch Fehler ließen sich nicht ausschließen. Beispielsweise heißt es in der Dokumentation über Herbert Belter, ab Juni 1953 in Wolkuta, weiteres Schicksal unbekannt, und wir haben es heute gesehen, de facto wurde dieser Leipzig-Student ja bereits am 21. April 1951 in Moskau hingerichtet. Die Dokumentation beginnt mit einer Tafel in Memoriam und nennt 43 ermordete Universitätsangehörige. Vergeblich sucht man in dieser Dokumentation von Rostocker Studenten den Namen ihres bekannten Liberalen der Nachkriegsjahre Arno Esch. Erst im Vorwort zur Neuauflage 1994 schreiben sie, es könne nun als Tatsache angesehen werden, dass das Todesurteil an Arno Esch bereits am 24. Juli 1951 in der UdSSR vollstreckt worden sei. Im Falle von Belter tappen sie immer noch im Dunkeln. Unter den in der Haft Verstorbenen findet sich auch ein Professor der TH Dresden, der Bauingenieur Walter Kunze. Doch kann ich Ihnen mindestens 4 weitere TH-Professoren nennen, die im ersten Nachkriegsjahr vom NKWD abgeholt wurden und in der Haft verstarben. Der Thermodynamiker Hans Mehlich, der Verwaltungsrechtler Herbert Schelcher, der Architekt Wilhelm Jost und der Jurist Friedrich Schäffler. An diese Opfer der sowjetischen Gewaltherrschaft aus den Reihen ihrer Professorenschaft wird an der THU Dresden bisher, soweit ich sehen kann, nicht in angemessener Weise erinnert. Ich will heute aber keine weiteren Namen von Opfern nennen, weil die Heraushebung einiger weniger unbeabsichtigt, aber zwangsläufig zugleich auch eine ungerechtfertigte Vernachlässigung der vielen Nichtgenannten sein muss. Wenn man es sehr gründlich macht, dann ist es erstaunlich, welche Zahl sich ergibt. Es ist im vorigen Jahr für die Universität Halle eine Studie erschienen von Dr. Gerstenbauer und Dr. Hennig, wo allein für diese eine Universität die Leidensgeschichten von 168 Universitätsangehörigen beschrieben werden. Oder Natoneks Buch, Ihr aber steht im Licht, nannte drei Zwangsarbeitslager in der UdSSR. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten hat im vorigen Jahr, 2010, ein Findbuch 2010 veröffentlicht und dort werden 11.000 Fundorte solcher sowjetischen Lager genannt. Ich komme zum Teil 2. Aufbau von Sowjetdeutschland als Teil des Sowjetimperiums, nämlich die sukzessive Übernahme der Strukturen des sowjetischen Bildungssystems. Gestatten Sie mir dazu sozusagen einen kleinen Nexus Historicus, also eine Verbindung zur Geschichte herzustellen, denn ohne das kann man es schwer einordnen. Wir haben heute von der tschechistischen schon etwas gehört, aber Sie müssten sich daran erinnern, dass die Bolschewiki bereits Ende 1917 diese außergewöhnlichen Kommissionen, diese Tschresvichajne Komissie, abgekürzt eben Tscheka, eingeführt haben, um Andersdenken zu liquidieren oder zumindest zu disziplinieren. Die Mitarbeiter dieser Kommission, Tschekisti, Tschekisten genannt, waren dann eben die Vorläufer der Organe des NKWD und danach der Umbenennung KGB und auf unserem deutschen Boden die Staatssicherheitsorgane der DDR, die ja bis 1990 als Schild und Schwert ihrer leninistischen Partei in tschekistischer Manier, tschekistischer Meisterschaft agierten. Und die ersten Straflager, also diese sowjetischen KZs, die wurden auch bereits 1918 eingerichtet in Sowjetrussland, um dort Konterrevolutionäre, wie sie es zusammenzufärchen und als Arbeitssklaven zu verwenden. Nach dem Frieden von Brest-Litowsk im Frühjahr 1918 diente die russische Botschaft in Berlin zugleich als Hauptquartier der Bolschewiki in Zentraleuropa. Nun floss viel russisches Geld in die deutschen Lande, um hier den bolschewistischen Umsturz zu finanzieren. Die im März 1919 in Moskau gegründete Komintern verstand sich als bolschewistische Weltpartei, angetreten, um die Weltrevolution zu vollbringen. Und was nicht so bekannt ist, die Arbeitssprache des Exekutivkomitees war Deutsch. Seit 1919 ging es der Kommunistischen Internationale vorrangig um die Errichtung von Sowjetdeutschland im Rahmen des weltrevolutionären Gesamtkonzepts. Wir haben das auch noch mal ganz deutlich als Clara Zetkin, diese überzeugte Propagandistin der Weltrevolution, 1932 als Alterspräsident am 30. August 1932 im neu gewählten Reichstag auftritt und erklärt, sie hoffe, das Glück noch zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Rätekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Von den deutschen Kommunisten, die in den 20er Jahren an den blutigen Kämpfen zur Richtung kommunistischer Räterepubliken beteiligt waren, haben sich der Strafverfolgung viele durch die Flucht in die Sowjetunion entzogen. Ein großer Prozentsatz von ihnen kam bei den stalinischen Säuberungen ums Leben. Andere kehrten 1945 im Schutz der Roten Armee nach Deutschland zurück. Beispielsweise Kurt Fischer, der hier ganz lange das Bildungswesen in Sachsen in den ersten Jahren beeinflusst hat. Die neuen Machthaber in der SPZ setzten ihr Vorhaben, die Richtung und Festigung einer Sowjetdiktatur im sowjetisch besetzten Deutschland zielgerichtet fort, wenn auch zunächst nicht offen. Anfänglich hielt man sich an Ulbrichts Direktive, wie es Wolfgang Leonhardt übermittelt hat, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Man versprach die Herstellung von voller Rechtssicherheit auf der Grundlage eines demokratischen Rechtsstaates. Man versprach die Sicherung der Freiheit des Geistes sowie Achtung vor jeder religiösen Überzeugung und sittlichen Weltanschauung. Und auf der Basis solcher Verheißungen kehrten viele bürgerlich-demokratisch gesinnte Intellektuelle aus äußerer und innerer Emigration zurück und setzten sich mit ganzer Kraft für den Wiederaufbau ein. Ein Beispiel haben wir es heute sehr schön erläutert bekommen, Wolfgang Natonek. Trotz schlechtester materieller Bedingungen stürzten sich die Studierenden vom Bildungshunger getrieben mit Feuereifer in ihre Studien nach den Kriegsjahren, nach dem Bankrott, der nationalsozialistischen Staatsideologie glaubten sie wahrhaft an eine demokratische Erneuerung des Geisteslebens, an Bildungsstätten, an denen Hochschulautonomie, akademische und studentische Selbstverwaltung wieder gestaltbar sind. Hinter der Maske der öffentlich proklamierten Demokratisierung in der SPZ setzte sich doch die überwunden geglaubte Überwachung des Geisteslebens fort. Von vornherein in der Geheimabsicht, bald eine erneute totale Ideologisierung zu erreichen. Und dafür war natürlich grundlegend, dass alle Wissensbestände, alle Quellen der Geisteskultur, die dieser Sowjetideologie widersprachen, dass diese nicht zugänglich sind oder vernichtet werden. Nach dem gleichen Prinzip, wie man es in der frühen Sowjetunion auch praktiziert hatte. Alexander Jakowlew, zuletzt Politbüro-Mitglied unter Gorbatschow, hat es wenige Jahre vor seinem Tod, 1902, so formuliert als Bilanz der ersten 7 Jahre der leninschen Tyrannei in Sowjetrussland. Die Nationalsozialisten legten Bücher demonstrativ auf Stadt- und Dorfplätzen in Asche. Während die Kommunisten 100-mal mehr Bücher verbrannten, doch nach vorher aufgestellten Verzeichnissen und mit zwanghafter Präzision. Übrigens begann die Bücherverbrennung in erster Linie der Bibel, des Korans, der Werke Dostojewskis und hunderter weiterer Autoren auf Initiative von der Frau Lenins, Nadjezhda Krupskaja. Nicht zufällig verbot bereits Lenin sämtliche bourgeoisen Zeitungen und ließ nur noch kommunistisch erscheinen. Die Partei beschloss, welche Bücher man lesen, welche Lieder man singen, worüber man in welcher Weise und aus welchem Anlass sprechen durfte. Die Informationsquelle, die Informationskontrolle und die Schließung der Grenzen, der Gulag und die Gesetzlosigkeit sowie die übrigen Demütigungen sollten bewirken, dass die Menschen die Pseudorealität, in der sie lebten mussten, als echt empfanden. Ende des Zitats. Entsprechend dieser in Sowjetrussland geübten Praxis wurde auch sogleich in der SPZ nach der Machtübernahme bereits 1945 Listen zusammengestellt, dass Bücher, eben genannt, abzugeben seien und dass ihr privater Besitz strafbar ist. Der erste Abschlusstermin für die Ablieferung in Dresden war der 16. Juli 1945. Also sofort war das eine ganz wichtige Sache. In den Folgejahren ist das dann natürlich sehr viel ausgebaut worden, mit größter bürokratischer Gründlichkeit und durchgesetzt. Sie können das heute nachlesen unter dem Schlagwort Leipziger Listen der auszumerzenden Literatur. Steht alles im Internet. Und das begann dann auch in diesem großen Stil 1945. Und unter anderem wurden natürlich auch sämtliche Schulbücher, Fachschulbücher, Grundschulbücher, die zwischen 33 und 45 geboren wurden, aber mit dem Hinweis, Logarithmentafeln ausgenommen. Ab Juni 1948 wurden deutsche Zeitungen, die in den westlichen Besatzungszonen gedruckt wurden, in der SPZ nicht mehr ausgegeben und damit de facto ihre Information als eine Strafhandlung angesehen, die Informationsgewinnung aus westlichen Medien wurde untersagt, die Informationsverbreitung musste sich deshalb konspirativer Formen bedienen und war höchst gefährlich, wie diese vielen Studenten Schicksale zeigen. Nun zur Sowjetisierung der ostdeutschen Hochschulen. Auch das kann man heute sehr schön nachlesen. Der entscheidende Offizier, der Major Pjotr Nikitin, hat nämlich gegen Ende seines Lebens eine Selbstdarstellung geschrieben, erschienen 1997 mit dem schönen Titel »Wie ich, Nikitin, die Universitäten der deutschen Besatzungszone sowjetisierte«. Ein bisschen natürlich individuell gesehen, ein bisschen Eigenlob auch dabei, aber ich glaube im Großen und Ganzen doch sehr gut und lesbar, empfehlenswert. Das Verhalten gegenüber der alten Hochschullehrergeneration und zugleich die Zulassung von neuen Studenten, das war natürlich jetzt was ganz Wichtiges und auch das erfolgte im Prinzip nach sowjetischem Muster. Denn wie man sich zu den überkommenen Gelehrten, soweit sie eben politisch nicht anecken, verhält, das hatte ja schon Lenin klar geschrieben, denn es war klar, man muss nicht alle liquidieren, sondern man braucht sie. Und wenn man sie braucht, Aufbau des Kommunismus, ist Sowjetmacht plus Elektrizismus, da waren natürlich insbesondere Ingenieure und praktische Physiker vonnöten. Und er schrieb sogar, man muss sie wie seinen Augapfel hüten, aber natürlich nur so lange, bis die alte bürgerliche Intelligenz durch eine neue abgelöst werden könne. Dieses Schema ist natürlich absolut dann auch bei uns durchgeführt worden. Tja, um nun möglichst viele Studenten aus dem Industrie- und Landarbeitermilieu zu rekrutieren, gab es ab 1946 bereits Immatrikulationsquoten nach der sozialen Herkunft natürlich zum Nachteil der bürgerlichen Studienbewerber. Wir wissen, dass dann Vorstudienanstalten eingerichtet wurden, die später als Arbeiter- und Bauernfakultäten in die Universitäten integriert wurden und dass man dort Jugendliche aus dieser Schicht der Arbeiter- und Bauernschaft zur Hochschulreife führte und dass diese dann ohne weiteres zum Studium zugelassen wurden. Auch das ist keine DDR-Erfindung. Nein, nein. Das Vorbild heißt RABFAK. Das Rabochi-Fakultät, das ist Asobi-Fakultät, Le Uskorenoi, Patkatovki, Rabochi, Christian, Kapuceni, Wusche, Schule. Das ist eins zu eins übernommen. Die Fakultät ist eine besondere Fakultät für die beschleunigte Vorbereitung von Arbeitern und Bauern zum Studium an der Hochschule. So, die gesellschaftswissenschaftliche Durchdringung war rein auch gleich 1946, denn die Gründung von drei GWIFA, Gesellschaftswissenschaft in Fakultäten, das Wort Gesellschaftswissenschaft gab es ja eigentlich in Deutschland gar nicht, das waren die Geisteswissenschaften, an den Universitäten in Leipzig, Jena und Rostock. Die GWIFA wurden zum Studium delegiert und sie sollten möglichst bald in Kurzstudiengängen zur politischen Elite herausgebildet werden. Um auch im Lehrkörper besser durchmischen zu können, hat man noch ein bisschen variiert. Die traditionelle Einteilung ordentlicher Professor, außerordentlicher Professor wurde 1947 abgeschafft. Und dann gab es den Professor mit Lehrstuhl, den Professor mit vollem Lehrauftrag, den Professor mit Lehrauftrag und dann auch jemals dasselbe mit der Wahrnehmung beauftragt waren. Immerhin dann schon sechs verschiedene Positionen, die man haben konnte als Hochschullehrer gegenüber den zwei vorher. Aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Auch war heute schon angedeutet worden von Kollegen Heidemann, dass das Entscheidungsjahr 48 war. Nicht die DDR-Historiker sprechen später selbst mit großem Stolz von dieser grundlegenden Entscheidungssituation im Sommer 48. Die Entwicklung der SPZ als Bestandteil des sozialistischen Weltsystems oder gesellschaftliche Restauration. Das Ringen um die Alternative war eine Klassen- und Machtfrage. Ende des Zitats. Als wichtigste Aufgabe betrachtete der Parteivorstand die beschleunigte Entwicklung der SED zur Parteien neuen Typus im leninischen Sinne. Dabei kam es vor allem darauf an, die ganze Partei mit dem Leninismus und den sowjetischen Erfahrungen vertraut zu machen und bei allen Parteimitgliedern ein klassenmäßiges Verhältnis zur KPDSU und Klammer B, Bolschewiki und zur Sowjetunion herzustellen. Besonders an den Hochschulen verschärften sich die Auseinandersetzungen. Nun, wir haben es schon gehört, 1948 sind auch dann die ersten selbstständigen Betriebsparteiorganisationen entstanden oder wurden eingerichtet. In Dresden war es im November 1948 mit Professor Schellenberger an der Spitze. Im Januar fixiert dann die erste, im Januar 1949, fixiert die erste Parteikonferenz der SED in aller Klarheit den Platz der SED an der Seite der KPDSU. Sie schreibt den demokratischen Zentralismus fest und postuliert die führende Rolle der Partei in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ja, und wo, so schreiben die DDR-Historiker später, der geduldigen marxistisch-leninistischen Überzeugungsarbeit, dieses nannten, der Erfolg versagt blieb, ließ man der Besatzungsmacht mit Gewalt und Terror nachhelfen. Und so wurden die Nicht-Überzeugten nun tot gemacht und hatten Angst. Es ist interessant, dass um 1950 herum gerade die Absolventen der ABFs und die ersten Studenten der GWIFAs, später gehörte zu ihnen, in ganz besonderer Weise diese Gruppe von Verhaftungen aus dieser Gruppe, die man eigentlich als die neuen Kader heranziehen wollte, aber nachdem sie mit dem Geist in Berührung gekommen waren, waren sie als Ideologen zum Teil halt unbrauchbar geworden, dass die besonders viele Opfer zu beklagen haben aus dieser Gruppe von Menschen. Der Exodus der bürgerlichen Professoren war natürlich schon vorher vonstatten gegangen. Ich erinnere nur daran, 1948 durch Exodus der Berliner Universität, es war ja mal eine bis dahin in Berlin, die zur Gründung der Freien Universität in West-Berlin führte. Oder ich erinnere an die Namen wie Hans-Georg Gadamer, der dann in Heidelberg weiterwirkte, der berühmte Philosoph, oder Theo Litt, der aus Leipzig nach Bonn übersiedelte, auch jemand, der in der Nazizeit Lehrverbot hatte. Oder noch schlimmer, der Philosophie-Ordinatus Hans Leisegang aus Jena hat in der NS-Zeit auch Lehrverbot, wird 1948 fristlos entlassen. Und es ziehen diese kommunistischen Emigranten ein, und da haben wir eben auch die heute schon genannten Herren Hans Meyer, Ernst Bloch, die dann die Lehrstühle der weggegangenen Geisteswissenschaftler übernahmen. Kollege Heinemann hat über das Verhältnis Studentenrat und FDJ schon einiges gesagt. Jeden, der in der FDJ war, auch wenn er jünger ist, dürfte klar sein, die FDJ war natürlich eine Jugendorganisation nach Vorbild des Komsomol. Zunächst spielten sie keine so große Rolle, aber sie konstituieren sich dann doch im Leipzig im Dezember 47 als Organisation, in Dresden erst im Juni 48. Und das geht dann also recht schnell, dass bis Ende 49 die überwiegende Mehrzahl der Studierenden bereits FDJ-Mitglieder sind. Hinzu kommt jetzt auch das Drängen der Arbeit im Kollektiv, dass die Einzelnen nicht so viel tun. Es wurden also Studiengruppen gebildet. Und man kann es vielleicht so charakterisieren, der intime Charakter einer solchen Gruppe, die unausbleibliche Diskussion und jugendliches Temperament sorgen dafür, dass in diesen Kollektiven niemand maskiert bleiben kann. Und so wurden zwei Ziele in einem Arbeitsgang erledigt, nämlich einerseits die politische Überwachung und andererseits die Kontrolle der fachlichen Studienergebnisse. In diese Zeit fällt, bloß als Stichworte zu nennen, natürlich der erste Zweierplan. In diese Zeit fällt Beginn der Ernteeinsätze, Bau- und Arbeitseinsätze. Damals hieß es eben, Max braucht Wasser und so weiter. Es fällt die Aktivistenbewegung hinein. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber das ist alles damals sozusagen grundgelegt worden und hat sich ja dann weitgehend auch gehalten. Was den wissenschaftlichen Nachwuchs angeht, auch da eine Neuerung. Es wird die wissenschaftliche Aspirantur eingeführt und es wird eine Aspirantenordnung erlassen. Natürlich nach sowjetischem Vorbild. Denn was ist denn das, ein Aspirant oder eine Aspirantka? Das ist, sag's wieder mal russisch, tot, kto privushchem uchebnem zavedeni ili nauchnem uchreshdeni gotovitsa k nauchnoy deyatelnosti. Und das ist nicht deutsch. Also jemand, der an einer Einheit darauf vorbereitet wird. Das deutsche Prinzip war ein anderes. Man ist davon ausgegangen, dass der mit einem Abitur und einem Studium, sag mal, durchlaufende junge Mensch selbstständig ist. Er wird nicht vorbereitet. Das ist aber hier das Neue, was dann eben auch übernommen wurde. Die gesellschaftlichen Vorlesungen für alle Fakultäten beginnen 49-50. Das Fernstudium wird 50 eingerichtet. So, nun sind wir schon ein Stück weiter. Die DDR ist gegründet. Die zweite Hochschulreform 1951-52, die wird heute nicht so oft genannt wie die dritte, 68, aber ich denke, die wesentlichen Weichen sind damals gestellt worden. Also mit einer Verordnung über die Neuorganisation des Hochschulwesens vom Februar 51. Es wird das Staatssekretariat für Hochschulwesen gegründet, zunächst mal nur zuständig für die sechs Universitäten, nicht für die TH. Die wird einem Industrieministerium als weniger akademisch zugewiesen. Das 10-Monate-Studium, das gesetzliche Grundstudium, Kommission für Berufslenkung, obligatorischer Sport, auch das hat es in Deutschland früher nicht gegeben, Unterricht in russischer Sprache während des Studiums, damals sogar angelegt für die Dauer des ganzen Studiums. Das war alles neu, kam jetzt hinzu. Und nun ging es nochmal darum, dass die Professoren, wo schon so viele gegangen waren, dass man die anderen wenigstens noch hält. Und dann haben sie eine Fülle von Verordnungen über die Vergütung der Hochschullehrer und auch der wissenschaftlichen Assistenten. Ab 51 auch eine Verordnung über den Abschluss von Einzelverträgen, dann nochmal 52 eine Verordnung über die Erhöhung der Gehälter für Wissenschaftler und Ingenieure. Das war also dann doch erheblich, was dort im leninischen Sinne getan wurde, um diese Schicht zu privilegieren. Auch die aus der Sowjetunion heimkehrenden Spezialisten, wenn sie sich überlegt haben, das ist so 52, 53, welches Angebot macht die DDR, welches Angebot haben sie in der Bundesrepublik Deutschland, haben doch gerne, oder in etlichen Fällen, ich will keinen Namen jetzt nennen, das sehr lukrative Angebot der DDR bevorzugt und sind dann lieber hier geblieben oder haben sich hier niedergelassen, obwohl sie gar nicht eigentlich hier beheimatet waren. Die Bildung von Seminargruppen wird dann auch festgeschrieben. Und dann gibt es natürlich die ganze Instruktion, die Pläne des Bedarfs, Ausbildung und der Verteilung der Absolventen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Das Jahr 52 war da nochmal ein wesentlicher Schritt, denn die zweite Parteikonferenz verkündigt den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Damit verbunden ging es natürlich auch ein wenig militärischer im wahrsten Sinne des Wortes zu, denn auch die Gesellschaft für Sport und Technik, wird 1952 gegründet und zwar als Massenorganisation der Arbeiterklasse zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft. Sie vermittelt Waffenkenntnisse und erzieht ihre Mitglieder im Geiste des Patriotismus zur Bereitschaft, Verteidigung der Arbeit- und Bauernmacht. Zu erwähnen ist dann noch in dieser Zeit die Gründung von Spezialhochschulen. denn das entspricht ja auch nicht dem deutschen Prinzip. Nicht wahr, Universitäten, die auf ihre Breite, auf das Generalstudium großen Wert legten, das war nicht sowjetisch. Sowjetisch hat man jedem Ministerium eine Spezialhochschule zugeordnet. Und genau geht es jetzt bei uns. Also Elektrotechnik Ilmenau, Maschinenbau Karl-Marx-Stadt, Binnenhandel, dem Ministerium für Handel und Versorgung unterstellt, Hochschule für Justiz, Magdeburg für Schwermaschinenbau, Leuna-Merseburg für Chemie, Bauwesen Cottbus und Leipzig und so weiter. Auch die medizinischen Fakultäten, die kurze Zeit später entstehen, in Akademien in Dresden, Erfurt, Magdeburg, auch die werden zunächst mal dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstellt und nicht dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Und die damaligen Professoren haben sehr gekämpft und waren dann sehr glücklich, als 4 Jahre später sie dann auch diesen Status hatten, dem Hochschulstaatssekretär direkt unterstellt zu werden. Soweit zu den neuen Strukturen. Ich komme zum dritten Punkt, die Übernahme des sowjetischen Bildungssystems in Bezug auf die inhaltliche Beeinflussung, also die politische Indoktrination und das Aufpfropfen der Sowjetwissenschaft. Die politische Aus- und Weiterbildungsaktivitäten bezogen sich ja seinerzeit nicht nur auf den Unterricht an Schulen und Hochschulen, sondern es gab ja eine ganze Menge darüber hinaus. Vielleicht kennt der eine oder andere noch in diese hohe Anstrengung, dass man doch, wenn man studieren will, das Abzeichen für gutes Wissen erwerben wollte. Da gab es also Lehrgänge dafür, das gab es in Bronze, Silber und Gold, und da wurde man also noch sehr speziell sozusagen unterrichtet und wurde auch sehr feierlich beworben. Die FDJ-Schuljahre seit 50, die Parteilehrjahre seit 50, dann auch natürlich die Parteischulen. Ja, was lehrten denn nun alle diese Schulen? Nur den dialektischen Materialismus, die Weltanschauung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei als theoretische Grundlage aller Wissenschaften. Schauen wir da ein bisschen genauer hin, dann müssen wir sagen, diesen Begriff Diamat, den hat Plechanow geprägt, also dieser russische Sozialist. Und was Lenin in seiner philosophischen Schrift, die man als solche zählt, Materialismus und Empirokritismus schreibt, ist eigentlich alles Plechanow übernommen. Aber was in der DDR gelehrt wurde, war weniger. Denn das war das, was im kurzen Lehrgang, der 1938 erschienen war, der KBDSU. Die Älteren haben dieses Buch vielleicht noch in der Dietz-Ausgabe von 50 studiert. Da gab es ein Kapitel 4 Absatz 2 über dialektischen und historischen Materialismus. Der Verfasser war Stalin. Ist auch in mehreren Kurzbroschüren dann immer wieder ausgegeben worden. Und dazu darf ich wieder etwas zitieren. Was immer in der DDR an philosophischen Lehrbüchern verfasst worden ist, hat jene 35 Seiten zumindest zur stillen Richtschnur gehabt. Das schreibt im Abstand der Jahre 2001 einer, der es wissen muss, nämlich der letzte Direktor des Zentralinstituts für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Professor Peter Ruben. Wir können also nehmen, was wir wollen aus jener Zeit. Ich habe nun herausgegriffen, mal auf nicht ganz akademischem Niveau, ich hatte noch Bloch, aber den habe ich nun weggelassen aus Zeitgründen. Ich nehme mal das Lehrmaterial zur Weiterbildung aller Lehrer, Kindergärten und Heimerziehung aus dem Jahre 51. Das klingt dort so. Der Marxismus-Leninismus gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung, die sich mit keinerlei Aberglauben, keinerlei Religion, keinerlei bürgerlicher Knechtung vereinbaren lässt. Wir Lehrer und Erzieher der Deutschen Demokratischen Schule machen uns mit den Grundlagen der Sowjetwissenschaft vertraut und lernen aus den Erfahrungen der sowjetischen Wissenschaftler, die sie uns selbstlos zur Verfügung stellen. Ihre großen Erfolge verdanken die Sowjetwissenschaftler der Anleitern durch die bolschewistische Partei, durch einen solchen Gelehrten wie J.W. Stalin. Am Anfang klang es an zum Atheismus, als Teil der marxistisch-leninistischen Weltanschauung. In den Jahren 51 bis 53 haben wir in der DDR eine verstärkte Repression gegen junge Christen. In Schulen, aber auch natürlich der Studentengemeinden an den Hochschulen. In einer Bekanntmachung des TU-Rektors vom Mai, hier kommt es aufs Datum an, 26. Mai 53, also vor dem 17. Juni, heißt es, die junge Gemeinde ist eine illegale Organisation, die sich staatsfeindlich betätigt. Und was daraus folgt, wenn man das ernst nimmt, braucht man nichts oder so. Das, die Konsequenz, die Zahl der republikflüchtigen Studenten und Absolventen stieg natürlich enorm an. Die gerade wurden dann nachträglich von den DDR-Dienststellen aberkannt. Das kümmerte die Flüchtlinge aber wenig. Aber sie mussten sich allmählich darauf einstellen, was ihr berufliches Fortkommen angeht, dass ihre universitäre Studierfähigkeit nicht mehr ohne weiteres anerkannt wird, sondern nur noch dann, wenn sie das Abitur in der DDR bis zum Stichtag 1.1.1952 abgelegt haben. oder wenn sie ein schon mindestens 3-semestriges Studium auf dem DDR-Territorium an einer der alten wissenschaftlichen Hochschulen, das heißt also die 6 Universitäten und die TH, nachweisen konnten. Nur deren Staatsexamina und Diplome wurden an der BRD der 1950er Jahre als grundsätzlich gleichwertig eingestuft, die der neuen DDR-Spezialschulen wie Ilmenau und so weiter zunächst nicht. Tatsächlich muss man konstatieren, dass diese Bildungspolitik im Laufe der Jahre natürlich es schwierig macht, die Vergleichbarkeit DDR-Abschlüsse mit dem aus der Zeit vor 39, vor 33 und der mit der DAD zu vergleichen. Das kommt recht treffend in einer Dienstanweisung der katholischen Bischöfe vom Januar 54 zum Ausdruck. Dort geht es um die Hochschulseelsorge. Und die Bischöfe schreiben, der graduelle Abstand der heutigen Hochschulen von den Universitäten und Technischen Hochschulen vor 33 erfordert, darauf Rücksicht zu nehmen und so weiter, dass erstens der Begriff der akademischen Freiheit verloren gegangen ist und der Student ein einfach Lernender im Maßstab der früheren Mittelschulen ist. Zweitens, die akademischen Sitten und Gebräuche nahezu unbekannt sind. Drittens, die universale Allgemeinbildung zugunsten der Fachbildung preisgegeben worden ist. Viertens, die ideologischen Einwirkungen, die Studenten zu Kompromissen veranlassen, die die Gewissen irritieren. Und dann werden die Pfarrer halt angeleitet, was daraus folgt. Zur Sowjetwissenschaft. Ab 1948 gab es eine getrennte Zeitschrift, die selbst das höchste Niveau für sich beanspruchte, herausgegeben von Jürgen Kuczynski und Wolfgang Steinitz. Und natürlich ist es verständlich, dass von dieser Ideologisierung die Geisteswissenschaften am stärksten betroffen sind. Die heißen ja nun im Sowjetimperium Gesellschaftswissenschaften. Wie diese, sagen wir mal, gehalten worden sind und welches Kümmerdasein sie führten, das schreibt schon gegen Ende des Sowjetimperiums, also im Zeitalter Glasnost, der bekannte Historiker Wolkogonow, und beschreibt es mit folgenden Worten. Insgesamt waren die Gesellschaftswissenschaften gezwungen, nur noch dahin zu vegetieren. Seit Ende der 1930er Jahre durfte nur noch das von Stalin selbst Gesagte kommentiert werden. Bei allen Gesellschaftswissenschaftlern, vom Hochschulabsolventen bis zum Akademiemitglied, waren die Forschungsgegenstände ähnlich. Die Rolle Stalins bei der Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften. Die Bedeutung des Werkes, ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Stalin über die Entwicklung der Philosophie. Stalins grundlegende Arbeit, Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft. Stalin über die Theorie des Staates und des Rechts. Der entscheidende Beitrag Stalins für die Entwicklung der Militärwissenschaft und so weiter. Und Wolkogonow setzt fort, tausende von Büchern wurden geschrieben und gedruckt, in denen die weisen Lehren des Genius wiedergekäut und mit akademischem Brimborium versehen wurden. Ich habe ein Beispiel herausgegriffen, nämlich die Sowjetwissenschaft, die Geschichte als ein typisches Fach. Da ist sofort übersetzt worden, nachdem das in der Sowjetunion eine Auseinandersetzung gegeben hat, in dieser deutschen Zeitschrift 53 erschien, die Aufgaben des Instituts für Geschichte und so weiter. Ich nehme ein paar Zitate, um das einordnen zu können. Stalin zeigte in seiner denkwürdigen Rede auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei mit größter Überzeugungskraft, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung dem Untergang geweiht ist und dass die heutige Bourgeoisie, der Hauptfeind der Befreiungsbewegung, eine reaktionäre Kraft darstellt. Dem Eindringen bürgerlicher Ideen in die Abhandlungen der Mitarbeiter des Instituts für Geschichte der Akademie der Wissenschaften ist ein Riegel vorzuschieben. Mit der Großzügigkeit in Bezug auf ideologische Fehler muss Schluss gemacht werden. Die politische und wissenschaftliche Kampfbereitschaft des Historikerkollektivs des Instituts ist zu erhöhen. Wir sowjetischen Geschichtswissenschaftler haben die Pflicht, die angloamerikanischen Geschichtsfälscher systematisch zu entlarven. Eine der Kampfaufgaben des Instituts für Geschichte ist die Ausarbeitung und Veröffentlichung eines Sammelbandes zu den Grundfragen der Geschichtswissenschaft im Lichte der Arbeiten Stalins. Uns fällt es heute schwer, das zu hören, ohne dabei zu lachen. Aber in jener Zeit, die bürgerlichen Historiker, die noch in der DDR lebten, denen war gar nicht zum Lachen zumute. Denn sie wollten und konnten einer solchen Karikatur von Geschichtswissenschaft nicht dienen. Im Falle der Verweigerung aber sahen sie sich und ihre Familien existenziell gefährdet. Ich nenne einen von ihnen, der Geschichtsforscher, Geschichtsprofessor Karl Griewang. Übrigens der Onkel von dem Kollegen, der in den 90er Jahren bei uns Mathematikprofessor geworden ist. Damals in Jena fand in seiner Verzweiflung kein Ausweg und wirft sich 1953 vor einen Zug. Bei den Naturwissenschaften ist sicher zuallererst die Sowjetbiologie, also die klassische Genetik, gegenüber Lysenkoismus zu nennen. weil die ganz wesentlich gewirkt hat über Jahrzehnte. Trofim Lysenko war mit der These hervorgetreten, dass durch Umwelteinflüsse innerhalb einer Generation neue Erbeigenschaften entstehen könnten. Dieses Konzept gefiel Stalin, weil es ja versprach, dass Menschen, einmal zu kommunistischen Untertanrädchen geformt, ihre psychischen und charakterlichen Eigenschaften weitervererben würden und so die einmal erfahrene Prägung in künftigen Generationen erhalten bliebe. Lysenkos Hypothesen standen im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Genetik. Und der damalige hervorragende Vertreter in den 30er Jahren, Nikolai Wawilow, wagte es darauf aufmerksam zu machen. Er wurde 1939 verhaftet, in einem Geheimprozess unsinnig als Vaterlandsverräter und Beschwörer beschuldigt, zum Tode verurteilt. Er war einer der ganz wenigen, die unter der Folter ihre Schuld nicht bekannten. Umso mehr hat man ihn schikaniert und qualvollst leiden lassen, ich will jetzt keine Einzelheiten erzählen, sodass er im Gefängnis umkam, 1942. Nachdem nun dieser weltberühmte Genetiker Wawilow aus dem Weg geräumt war, ließ Lysenko die klassische Genetik als Mendelismus, Morgalismus verteufeln und alle ernstzunehmenden Biologen waren 48 Repressalien ausgesetzt, die erst Mitte der 60er Jahre nachließen. Alle seine Theorien, die Jarovisation des Weizens, die negative Hybridisation und so weiter, haben sich nicht bestätigt. Aber im Biologieunterricht der DDR haben diese Irrlehren viel Platz eingenommen. Und Biologielehrer, die im Unterricht Zweifel an der Sowjetbiologie durchblicken ließen, hatten mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Ich nenne ein persönliches Beispiel. Mein Cottbuser Biologielehrer, Dr. Fritz Pohl, den erließ man deshalb aus dem Schuldienst, er war schon über 60. Zum Glück fand dieser betagte Lehrer noch eine Anstellung in Gartersleben bei Professor Hans Stuppe, dem wir insgesamt verdanken, dass die Lysenkosche Pseudowissenschaft in der DDR nur bedingt gedeihen konnte. Leider haben aber Intellektuelle, ich denke jetzt an den Hofdichter Bertolt Brecht, Lobgesänge auf diese Sowjetbiologie angestimmt. Wir mussten damals in der Schule die Erziehung der Hirse lernen, von Chaganak Dasijew. Ich nehme nur mal zwei Dinge. Josef Stalin sprach von Hirse, zu Mitschurins Schülern sprach von Dung und Dürrewind und des Sowjetvolkes großer Ernteleiter nannte die Hirse ein verwildert Kind. Nicht die Hirse war die Angeklagte, als die launische Steppentochter ward verhört, in Lysenkos Treibhaus, fern in Moskau, sagte aus sie, was ihr hilft und was sie stört. Brecht. Wir haben es gelernt als Kinder oder Jugendliche. Stalins Reden und Schriften selbst zeichnet sich eine sehr typische, unbegründet generalisierende und vereinfachte Darstellung aus. Offiziell durfte aber niemand wagen, das auszusprechen, denn es zählt als höhere Einsicht und niemand wagte zu sagen, wie das Kind in des Kaisers neue Kleider, der Kaiser hat doch gar nichts an. Nun fragt man sich natürlich, wie sind solche Deformationen zustande gekommen? Wie war das möglich, dass kluge Menschen sich so weit hinreißen lassen oder sowas äußern? Möglicherweise gibt uns Johannes R. Becher eine Antwort. Er hat 1928 geschrieben, der Intellektuelle, der zum Proletariat kommt, muss den größten Teil dessen, was er seiner bürgerlichen Abstammung verdankt, verbrennen, bevor er in Reihe und Glied mit der proletarischen Kampfarmee marschieren kann. Er muss auf seine Individualität, auf seinen Bildungsdünkel verzichten. Er muss eine Unmenge falscher Theorien, falscher Vorstellungen aufgeben, die ihm seine Herkunft, seine Hochschule eingeprägt haben. Er muss von vorne anfangen. Ein Vierteljahrhundert nach diesem Bekenntnis Bechers zu einer geistigen Tabula rasa stirbt Stalin. Und der Lyriker schreibt viele Werke, unter anderem habe ich hier notiert, den Hymnus zu Stalins Tod. Aber ich werde Ihnen den vielleicht verlassen. Zeit. Ich komme zum Schluss. Das Schicksal deutscher Akademiker in der DDR erschließt sich demjenigen recht gut, der die DDR als Teil des Sowjetimperiums begreift. Das Sowjetsystem wollte die bürgerliche Kultur beseitigen und eine neue Gesellschaftsordnung errichten. Das Bildungssystem musste dazu strukturell und inhaltlich umgeformt werden, um seine sogenannte historische Mission zu erfüllen, nämlich allen Menschen den dialektischen Materialismus als die einzig wissenschaftliche Weltanschauung und die angebliche Grundlage aller Wissenschaften aufzupfropfen. Wer sich dem Erziehungs- und Gesinnungsdiktat nicht beugen wollte, hatte mit Nachteilen verschiedenster Art zu rechnen, bis hin zu exzessiver Gewalt. Das Nicht-Wissen-Dürfen, das Leugnen, das Leben mit der Lüge und das verordnete Vergessen verfestigte sich im Sowjetsystem zur alltäglichen Gewohnheit, auch für diejenigen, die keiner psychischen oder physischen Folter ausgesetzt waren. Die offizielle Geschichtsschreibung beteuerte nicht nur Loyalität der werktätigen Massen zum Sowjetsystem, sondern bedingungslose Treue, uneingeschränkte Zustimmung, ja Jubel und Dankbarkeit. So wurden Verschweigen, Lügen und Fälschen zu den Stützpfeilern des Sowjetsystems. Der Versuch, dieses System mit ein wenig Glasnost, also Offenheit, umzubauen, löste ungewollt, aber zwangsläufig den Kollaps des Systems aus. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums wurden erstmals geheime Archive zugänglich, die belegen, dass der Stalinismus keine Entartung einer prinzipiell guten Konzeption war. Nein, die Putschisten vom Oktober 1917 haben ihre Gewaltherrschaft von Anfang an mit verbrecherischen Methoden errichtet und gefestigt. Das beweisen die bis 1991 strengstens geheim gehaltenen Dokumente über das Wirken Lenins und seiner Kombattanten zwischen 1917 und 1923. Inzwischen liegen sie aber offen. Wir können sie lesen. Das bekannte Diktum von Ernst Bloch, Ubi Lenin, ibi Jerusalem. Sinngemäß also, wo Lenin ist, da ist das Paradies. Sollte von den Intellekten als das gebrandmarkt werden, was es ist, eine blasphemische Ungeheuerlichkeit. Das heute zugängliche Wissen über das unglaubliche Ausmaß der Verbrechen des Sowjetsystems erherrscht eine gründliche Aufarbeitung durch die Historiker, eine angemessene Information der Bevölkerung durch die Medien und eine Korrektur der zahllosen Fälschungen, die seit 1917 als die Wahrheit ausgegeben wurden. Der deutsche Bürger hat ein Recht darauf, dass sich die aus der öffentlich vorhandenen, öffentlichen Hand finanzierten Forschungsinstitute, die der Zeitgeschichte im Allgemeinen und die der Totalitarismusforschung im Besonderen, ebenso wie die Arbeitsstellen für politische Bildung, diese Aufgabe annehmen und damit einen wichtigen Beitrag zur Festigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leisten. Vielen Dank.
Lieber Herr Professor Reinschke, herzlichen Dank für diesen sehr schönen und systematischen Vortrag. Es wird einem ganz übel, wenn man das sich nur alles vergegenwärtigt, was Sie gerade dargestellt haben.
Sonst aber nichts.
Es nimmt einen schon noch einmal mit, wenn man es erlebt hat und es nachspüren kann. Und wenn man es dann nochmal gesagt bekommt, dass es wirklich so war, ist es erschütternd. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns das heute dargestellt haben und dass wir nochmal die Gelegenheit hatten, es nachzuvollziehen. Dankeschön. Das leitet über zu Herrn Knobloch, und zwar zu jemand, der dieses alles erlebt hat.